DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute im Fokus das Herzstück unseres Körpers. Wir stellen ein neues Verfahren vor, um Herzinsuffizienz auf die Spur zu kommen. Und wenn die Herzklappe nicht mehr klappt. Ich spreche mit Professor Jan Gummert vom Herzzentrum in Bad Oeynhausen.
Wissenschaftlich gesehen ist es so, dass bei Schweineklappenprothesen die Verkalkungsmuster und die Degeneration einem etwas anderen Muster unterliegt als bei Klappen aus Herzbeutel von Rindern. Und dieser Klappentyp ist jetzt aktuell bei uns Standard.
Und schließlich, was hat es mit einem gebrochenen Herzen auf sich? Ein Herzinfarkt ist ein dramatisches Ereignis und kann lebensbedrohlich sein. Und auch danach ist der Körper nicht topfit, denn nach dem Herzinfarkt folgt meistens eine Herzschwäche oder auch eine Entzündung. Am Universitätsklinikum Würzburg haben Forscher jetzt zwei Techniken miteinander kombiniert, mit denen sie versuchen herauszufinden, was nach der Schädigung des Herzmuskels mit unserem wichtigsten Organ überhaupt passiert. Die Ergebnisse haben Einfluss auf notwendige und weiterführende Therapien. Patrick Oprusnik zu dem neuen vielversprechenden Verfahren und das geht mitten ins Herz.
Am besten schließen Sie die Augen und wir fahren Sie jetzt in die Röhre hinein.
Das Zentrum für Innere Medizin an der Uniklinik Würzburg. Assistenzärztin Theresa Reiter bereitet eine Patientin auf eine Magnetresonanztomographie vor. Die Röhre der neuesten Generation erzeugt ein doppelt so starkes Magnetfeld wie gewöhnliche Geräte und ist speziell abgestimmt auf ein einziges Organ, das Herz.
Ich kann mir anschauen, wie es gebaut ist, wie es funktioniert, wie es sich bewegt. Und ich kann mir auch anschauen, wie das Gewebe ausschaut. Ist da vielleicht eine Entzündung in dem Muskel, die sich dadurch ausdrückt, dass da mehr Wasser drinnen ist als sonst? Dann sozusagen sehe ich diese Unterschiede. Ich kann auch sehen, ob da zum Beispiel nach einem Infarkt sich eine Narbe gebildet hat. Und das ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Technik, dass wir das ohne Strahlung und ohne, dass wir den Patienten irgendwie aufschneiden müssen, auch sehen können.
Professor Wolfgang Bauer und sein Team haben das Verfahren entwickelt. Der Kardiologe und Physiker arbeitet seit 2012 daran, Entzündungen am Herzen sichtbar zu machen. Denn solche Herzentzündungen kommen häufiger vor als angenommen, mit zum Teil drastischen Folgen.
Das Problem ist, dass diese Herzmuskelentzündungen vollkommen verschiedene Verläufe annehmen können. Fast harmlos. Patienten haben häufig nur so ein bisschen Herzstolpern. Es gibt aber auch dramatische Verlaufsformen, wo die Patienten letztendlich eine Herzmuskelschwäche erleiden. Also es ist sehr wichtig, diese Entzündung von Herzmuskelzellen darzustellen, überhaupt diese Information zu gewinnen. Und das ist alles andere als einfach.
Bisher waren Blutwerte ein erster, ungenauer Indikator für eine Herzmuskelentzündung. Eine Bestätigung erhielten die Mediziner nur, wenn sie betroffenes Gewebe aus dem Herzen entnahmen. Die große Gefahr dabei? Der entzündete Bereich wird bei der Entnahme verfehlt. Zudem ist die Biopsie am Herzen für die Patienten sehr belastend. Das unter der Leitung von Professor Bauer entwickelte MRT-Verfahren ermöglicht eine klare Aussage darüber, ob ein Herz entzündet ist oder nicht. Um aber genau festzustellen, welche Zellen im Muskel betroffen sind, ist ein weiteres bildgebendes Verfahren notwendig. In Kooperation entwickelten Nuklearmediziner der Uniklinik spezielle Tracer.
Das sind Substanzen, die leicht radioaktiv sind, die man sehr gut orten kann. Im Rahmen dieser Kooperation wurden jetzt spezielle Moleküle entwickelt, die spezifisch an Entzündungszellen ankoppeln und die man dann mit der Positronenemissionstomographie nachweisen kann. Und aus der Kombination jetzt haben wir letztendlich Entzündungszellen im menschlichen Myokard darstellen können.
Unter dem Dach des Deutschen Zentrums für Herzinsuffizienz in Würzburg haben Kardiologen und Nuklearmediziner das Verfahren gemeinsam entwickelt. Ein Verfahren mit zahlreichen Vorteilen. Prognosen für die Entwicklung von Herzschwächen werden genauer. Therapien können, je nach Grad der Entzündung und Verlauf, individuell bestimmt und auch überwacht werden. Gewebeentnahmen am Herzen werden unnötig und, falls sie erfolgen, können sie in den tatsächlich betroffenen Bereich des Herzens gelenkt werden. Wolfgang Bauer betont, Die Bildgebung von Herzentzündungen ermöglicht jetzt auch zu erforschen, was genau in einem Herzen passiert nach einem Infarkt.
Es ist so, dass nach einem Herzinfarkt Entzündungszellen einwandern. Der eine Arbeitstrupp sorgt dafür, dass die kaputten Dinge wegkommen. Und der andere muss regeln, dass letztendlich wieder auch Narbengewebe strukturiert eingebaut wird. Und diese Dinge sind absolut nicht verstanden bislang. Man weiß bislang nicht, ist eine überschießende Entzündung schlecht für den Patienten? Ist zu wenig Entzündung schlecht für den Patienten? In welchem Maß müssen diese Entzündungszellen letztendlich sich arrangieren? Das ist, wie gesagt, Grundlagenforschung. Das kann man dann aber hoffentlich bald auch in die Behandlung von Patienten übersetzen.
Und dann wird es hoffentlich bald zur Routine, so wie es schon seit langem etwa mit dem Ersatz von defekten Herzklappen der Fall ist. Da gibt es zum einen mechanische Klappen. Sie bestehen zum größten Teil aus Metall und haben eine lange Lebensdauer. Aber sie verursachen in der Tat ein Klappgeräusch und der Patient muss blutverdünnende Medikamente einnehmen. Zum anderen werden biologische Herzklappen aus natürlichem Gewebe eingesetzt, wenn die eigene Klappe nicht mehr richtig klappt. Die biologische Variante kommt meist von Schweinen, denn sie ist der menschlichen sehr ähnlich. Im Herzzentrum Bad Oeynhausen arbeitet Professor Jan Gummert mit einer Herzklappe, die aus dem Herzbeutel von Rindern besteht. Vor fast 6 Jahren wurde sie zum ersten Mal eingesetzt. Ich habe den Kardiologen nach seinen bisherigen Erfahrungen gefragt.
Das war damals eine Weiterentwicklung von bereits bestehenden Modellen, die einfach nochmal verbessert wurde. Und dieser Klappentyp ist jetzt aktuell bei uns Standard.
Welche Vorteile hat die Klappe aus einem Rinderherzbeutel denn gegenüber einer Schweineklappe?
Wissenschaftlich gesehen ist es so, dass bei Schweineklappenprothesen die Verkalkungsmuster und die Degeneration einem etwas anderen Muster unterliegt als bei Klappen aus Herzbeutel von Rindern. Und von daher ist es so, dass wir tendenziell lieber die Rinderherzbeutelklappen verwenden, weil die nicht ganz abrupt auch einmal einreißen können und dann eine hochgradige Schließunfähigkeit machen können, sondern da ist der Hauptmechanismus eher die Verkalkung. Und bei den Schweineklappen ist letztendlich beides gegeben. Ganz streng genommen wissenschaftlich ist es allerdings so, dass kein Klappentyp jetzt in einer randomisierten Studie zeigen konnte, dass er wirklich hochsignifikant einer anderen Klappe überlegen ist. Das muss man auch klar sagen. Vieles ist so ein bisschen dann auch noch Bauchgefühl. Das ist so, als ob Sie zwei Nobel-Automarken vergleichen. Da gibt es dann zwar Unterschiede, aber die sind doch relativ klein.
Was bedeutet das denn für den Patienten?
Für den Patienten bedeutet das, dass wenn diese Klappe degenerativ sich ändert, dass man bei den Herzbeutelklappen in der Regel nicht so häufig eine Notfallsituation erlebt, wo man so eine Klappe dann im Rahmen einer Notfalloperation austauschen muss, sondern dass das ein sehr langsamer Prozess ist, der über viele Jahre letztendlich auch geht und man das sehr gut planen kann.
Bei einer Notfallsituation kann es also zu einem Riss in der Herzklappe gekommen sein. Was passiert danach? Was passiert dann?
Na, das hängt davon ab, wie groß zum Beispiel so ein Einriss ist. Dann fließt das Blut nicht mehr in die normale Richtung. Das heißt also, wenn das jetzt in der Hauptschlagaderposition passiert, ist es so, dass dann ein Teil des Blutes zurück in die linke Herzkammer fließt, was normalerweise nicht der Fall ist. Und abhängig von der Menge des Rückflusses ist dann auch die Situation des Patienten. Das heißt, je mehr Blut zurückfließt plötzlich, desto schlechter geht es dem Patienten dann.
Neben den biologischen Herzklappen gibt es ja auch mechanische.
Richtig, wobei man sagen muss, es sind eigentlich zwei große Gruppen, eben diese biologischen Klappen und die mechanischen Klappen, weil da ganz fundamentale Unterschiede sind. Und da ist es heutzutage so, dass diese mechanischen Klappen, also die aus Metall und Kunststoff bestehen, dass die immer seltener eingesetzt werden, weil die den großen Nachteil haben, dass man auf Dauer Marcumar einnehmen muss, also ein Medikament, was die Blutgerinnung herabsetzt. Bei den mechanischen Klappen ist es so, dass sich Blutgerinnsel an den Klappenrändern bilden und diese Blutgerinnsel dann im schlimmsten Fall Schlaganfälle verursachen können. Und um diese Blutgerinnsel effektiv zu verhindern, muss man die Blutgerinnung herabsetzen. Und das wird mit dem Vakuumar gemacht.
Hat es denn auch Einfluss auf die Behandlung und auf die Operation, wie alt ein Patient ist?
Je jünger man ist, desto mehr Knochenumbau findet noch statt. Knochenaufbau, Abbau, Umbau. Bei älteren Patienten ist das so, dass die Knochen eben nicht mehr einen so hohen Stoffwechsel aufweisen. Man nimmt halt an, dass das die Hauptursache ist. Und an den biologischen Klappen finden sich Reste von biologischem Gewebe, wo sich Calciumatome in diesem Fall Calciumionen anbinden können. Und so entstehen dann die Verkalkung.
Wie läuft eine Herzklappenoperation eigentlich genau ab?
Das hängt davon ab, in welcher Position die Klappe ist. Im Regelfall ist es so, dass dann im Bereich der Hauptschlagaderklappe, der Aortenklappe, die Klappe komplett entfernt wird und dann diese biologische Klappe, die auf ein Gerüst aufgenäht ist, dann in diese gleiche Position dann eingenäht wird. Und das passiert mit Hilfe der Herz-Lungen-Maschine, weil man ja im blutfreien Raum dann operieren muss.
Viele Herzklappenoperationen werden mittlerweile ja minimalinvasiv durchgeführt. Wie geht der Chirurg da vor?
Bei der Mitralklappe geht man durch einen sehr kleinen Schnitt, ungefähr 5 cm lang, zwischen den Rippen des rechten Brustkorbes. Und die linke Herzkammer, die dehnt sich ein bisschen mehr nach links aus. Der linke Vorhof ist aber genau in der Mitte zwischen rechter und linker Lunge. Und so kann man von der rechten Seite sogar sehr viel besser dann an die Mitralklappe, sprich den linken Vorhof, herankommen.
Und wie lange hält so eine Herzklappe?
Das ist abhängig vom Alter des Patienten und das gilt sowohl für die Schweineklappen wie die Rinderherzbeutelklappen. Je älter man ist, desto geringer ist die Tendenz, dass sich diese Klappen verkalken, dass die Klappen verkalken. Und das bedeutet, dass Patienten über 65 Jahre durchaus mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% rechnen können, dass die Klappe nach 20 Jahren noch funktioniert.
Liebeskummer, Tränen und ein gebrochenes Herz. Und ein gebrochenes Herz gehört durchaus in die Hände eines erfahrenen Kardiologen. Natürlich nicht, wenn es um verschmähte Liebe geht. Das gebrochene Herz, das Broken Heart Syndrome, aber gibt es in der Tat. Und es ist eine ernsthafte Erkrankung. Oft wird sie nicht richtig erkannt, diagnostiziert und behandelt. Viele Ärzte kennen sich mit den Symptomen nicht aus, denn sie ähneln denen eines Herzinfarkts. Das Broken Heart Syndrome aber ist anders in vielerlei Hinsicht.
Psychischer Druck und Stress können Auslöser für ein Broken Heart Syndrome sein. Der Patient leidet unter Schmerzen in der Brust und unter Atemnot. Der Herzmuskel wird schlecht durchblutet. Die kleinen Herzkranzgefäße ziehen sich krampfartig zusammen, genauso wie bei einem Herzinfarkt. Und ähnlich wie ein Herzinfarkt kann auch das Broken Heart Syndrome zum Tod führen.
Die Mangeldurchblutung führt einerseits zu einer ausgeprägten Herzschwäche. Da in dieser Phase der Mangeldurchblutung können eben auch lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen auftreten.
Erläutert der Kardiologe Heribert Brück. Im Ultraschall sieht es aus wie ein akuter Herzinfarkt. Die Patienten haben eine herabgesetzte Herzpumpleistung. Ein Unterschied aber ist, dass die Symptome meist innerhalb von 2 bis 3 Tagen wieder verschwinden. EKG und der echokardiografische Befund wieder normal sind, die Herzkranzgefäße frei. Die Abgrenzung zum Herzinfarkt ist schwierig. Diese Erfahrung macht auch die Erfurter Kardiologin Jana Böhr immer wieder.
Plötzliche Herzrhythmusstörung, also Kammerflimmern, oder ein Abriss eines Klappensiegels, zum Beispiel, ne, oder am Herzversagen. Man sagt dazu medizinischer Begriff Low-Output-Syndrom, das also sozusagen wie so ein kardiogener Schock entsteht. Und deswegen wird es weltweit so behandelt wie ein akuter Herzinfarkt, also mit einer Blutverdünnung, mit einer intensivmedizinischen Überwachung, mit antiarrhythmischer Therapie, also Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen.
Noch immer gibt es nicht genug Ärzte, die sich mit dem Broken-Heart-Syndrom auskennen. Sie müssten besser geschult werden, so Böhr.
Und wir haben auch in unserem Berufsverband jetzt ein Register deswegen gestartet, wo wir Patienten aus unseren täglichen Sprechstunden zentral erfassen, um einfach zu sehen, wovon profitieren die Patienten, von welcher Therapie, was sollte man an Medikation geben. Und inzwischen haben wir auch so in den Auswertungen schon festgestellt, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Patienten auch einer laufenden Psychotherapie mit zu unterziehen.
Das Broken-Heart-Syndrom betrifft vor allem Frauen. Sie machen 90% aller Patienten aus. Dabei sind Frauen in den Wechseljahren besonders gefährdet, denn die Östrogenrezeptoren spielen eine große Rolle. Sie sind nah verwandt mit den Nitratrezeptoren, die zu einer Erweiterung der Gefäße führen.
Man wird sozusagen sensibler auf Stress, sobald man sich in der Postmenopause, also im Klimakterium, befindet. Der Östrogenspiegel, das weibliche Geschlechtshormon, sinkt. Und durch diesen Wegfall des Östrogenschutzes sind wir anfälliger für Stresshormonwirkung. Und das wirkt sich eben auch bei dieser Erkrankung so aus, dass es vorwiegend Patientinnen sind über dem 50. Lebensjahr.
Erstmals beschrieben wurde das Broken-Heart-Syndrom Anfang der 1990er in Japan. Und dafür gäbe es einen guten Grund, sagt Heribert Brück.
Das hängt damit zusammen, dass man in Japan überhaupt eine relativ große Forschung bezüglich Auswirkungen von akutem Stress hat, weil es dort häufig zu Erdbeben kommt. Und man im Rahmen dieser Erdbeben untersucht hat, wie sich das auswirkt auf die Menschen. Und man festgestellt hat, dass eben auch im Rahmen dieser Erdbeben dann akute Todesfälle auftreten, jetzt unabhängig von Infarkten. Und dass eben dann auch sowas herausgekommen ist, dass es eben dieses Broken-Heart-Syndrom bzw. Takotsubo-Kardiomyopathie auftritt.
Im Japanischen beschreibt Takotsubo ein Gefäß, mit dem Tintenfische gefangen werden. Es ist ein runder Topf, der ins Meer gelassen wird. Die Tintenfische wandern hinein, sind darin gefangen und dann werden die Töpfe hochgezogen. Weil das Herz im Ultraschallbefund und in der Koronarangiographie die gleiche Form zeigt wie dieser Tintenfischtopf, heißt das Broken-Heart-Syndrom auch Takotsubo-Kardiomyopathie. Diese Bezeichnung allerdings bringt man wohl kaum mit Liebeskummer in Verbindung oder mit einem gebrochenen Herzen.
Damit sind wir am Ende unserer Sendung zu Medizin und Gesundheit. Nächste Woche gibt es unser Wissenschaftsmagazin. Und wie immer, mehr Informationen finden Sie auf unserer Website unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.